Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die übliche Vorschau auf das Wochenende an diesem Freitag. Und ich begrüße unseren Experten von GFL Radio und TV, den Nicola Matte. Hallo Nicola.
Hallo.
Nicola, starten wir wie immer im Norden, starten wir mit dem ersten Spiel, das dann am morgigen Tag um 18 Uhr, beziehungsweise zumindest hier im Spielplan steht. Es ist nicht das erste, was an dem Tag ausgetragen wird, aber es hat doch schon eine gewisse Bedeutung. New Yorker Lions Braunschweig empfangen die Hildesheim Invaders. Die Hildesheimer, die müssen ja ein bisschen was tun, aber noch nicht gegen die Braunschweiger, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob sie überhaupt wirklich was tun müssen. Das hängt so ein bisschen davon ab, was zwischen Huskies und Adler passiert. Wobei, wenn die Adler gewinnen und so jetzt so mit 25-30 und dann die Huskies verlieren. Nee, also wenn die Adler gegen die Huskies gewinnen mit 25-30 und die Huskies dann die Woche drauf mit 45-50 gegen die Invaders gewinnen könnten würden. Dann in etwa wären wir in Preislagen, wo es für die Invaders nochmal gefährlich wird. Bis dahin gilt eigentlich für die Invaders relativ wenig Sorgen und ja, sie hoffen irgendwie noch auf die Playoffs. Die Playoffs inkludieren aber einen Sieg gegen die Lions. Von daher, ja, wird schwierig. Also ich glaube nicht, dass da was anbrennt, auch wenn die Lions im Augenblick stark ersatzgeschwächt sind, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da groß was anbrennen könnte. Von daher. Also letzte Woche in Kiel haben die Lions ja ohne Römer, ohne Morris, ohne Hilgenfeld, ohne TC Robinson, also da waren einige, die gefehlt haben, gespielt. Bei den anderen hat es locker gereicht, bei den Invaders vielleicht nicht ganz so locker, aber trotzdem sollten die Lions am Ende gewinnen.
Und dann kommt's zum Nordderby am Samstag. Hamburg Huskies empfangen die Kiel Baltic Hurricanes. Und die Hamburger, die haben ja in der letzten Woche dann endlich mal einen Sieg eingefahren. Können sie den Schwung mitnehmen gegen die Kieler?
Ich weiß nicht, ob sie das tun sollten. Weil, auch wenn sie gegen Kiel gewinnen, wenn sie die Woche drauf gegen die Adler verlieren, sind sie wieder Letzter, ja. Also, dann müssten sie wieder einen Punkt gegen Hildesheim holen. Von daher ist das Spiel gegen die Kieler eigentlich total irrelevant und ich würde es ja eher so angehen nach dem Motto, gut, das bringt uns nichts. Wir lassen unsere Jungs sich ein bisschen einspielen, aber alle, die wichtig sind, die wir unbedingt gegen die Adler brauchen, die spielen halt nicht, ja. Und währenddessen sagt der Headcoach, ja, nee, also die Kieler brauchen auch noch Punkte, die müssen sie bei uns erstmal holen. Wir gehen da voll rein. Und ich mir so, ja, dann hoffen wir mal, dass sich jetzt nicht dein Quarterback oder Running Back verletzen, weil dann sieht es natürlich wieder düster aus. Also von daher eigentlich die Canes sind haushoher Favorit. Ich fürchte, es gibt eine ziemlich große Rutsche, aber wenn es eine Rutsche gibt, dann könnte es ja deine Leute schonen. Aber gut, das ist wohl nicht die amerikanische Mentalität, die aber vielleicht auch Abstiegskampf nicht kennt. Ja, das gibt's ja nicht in den USA.
Ja, stimmt.
Da willst du ja jedes Spiel gewinnen, egal ob du 1-5, also wenn du 1-13 bist, willst du natürlich noch 3-13 werden. Aber hier geht's halt um ein bisschen mehr. Und da ist Spiel nächste Woche und die Woche drauf definitiv wichtiger als die Spiele gegen die Canes. Wo, wie gesagt, selbst wenn sie es gewinnen, wenn sie gewinnen und sie verlieren nächste Woche bei den Adlern, dann war der Sieg für die Canes genau nichts wert. Also von daher, der bringt nichts, dieser Sieg. Also kannst du es auch gleich abschenken.
Also taktische Überlegung, auch ein Teil der GFL natürlich. Die Berlin Adler, die empfangen die Cologne Crocodiles.
Das Hinspiel war diese sagenhafte 0-64 oder 0-63 Rutsche in Köln. Wo sämtliche Starter verletzt waren, wo die Fahrt lang war und so weiter und so fort. Jetzt müssen halt die Kölner hoch, aber also so gut wie die in der ersten Halbzeit gegen die Monarchs mitgehalten haben, die Kölner, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Adler da eine große Hürde sind. Die Adler sind im Augenblick so ein bisschen auf dem Weg der Selbstauflösung so gefühlt. Also es werden immer mehr Verletzte. Letzte Woche selbst gegen Lions, die halt nicht mit der 1A-Besetzung angetreten sind, sondern mehr mit der 1A-Strich- oder 1B-Besetzung, haben die absolut keinen Strich gesehen und Gesang und Klanglos 62-0 verloren. Die Adler haben als letzten Strohhalm das Spiel gegen die Huskies. Ich fürchte, gegen die Crocodiles ist für die Adler nichts zu holen.
Die Adler mit der schwächsten Defensive in der GFL 1, beziehungsweise im Norden jedenfalls. Dann gucken wir noch auf das Duell. Die Dresden Monarchs empfangen die Berlin Rebels. Dritter gegen Vierter.
Ja, das Hinspiel war eine klare Sache für Dresden. das Hinspiel gegen 45-20 aus. Das war Ende Juni in Berlin. Und da hatten die Rebels Probleme, ihr Laufspiel zu etablieren, hatten in der Defensive sehr viel abgegeben. 310 Yards Pass, 240 Yards Lauf oder so. Also das wird sie gehen total untergegangen. Und es steht zu befürchten, dass es dieses Mal ähnlich wird. Ich meine, die Rebels haben zweimal 1 und 2 im Norden serviert bekommen ohne Starting Quarterback und haben irgendwie Wege geschafft, diese Spiele zu verlieren. Das stimmt jetzt allen erstmal nicht so positiv, wenn es darum geht, jetzt ein Spiel gegen ein Team zu gewinnen, das wahrscheinlich in voller Kapelle antritt. Mhm. Zum anderen auch auswärts und zumal sie das Hinspiel so deutlich verloren haben. Also von daher, es bleibt der Eindruck, dass die Rebels dieses Jahr bestenfalls Nummer 4 sind und dass es wohl auch in Dresden für sie nichts zu holen geben wird.
Gibt's für die Stuttgart Scorpions im Süden bei den Schwäbisch Hall Unicorns was zu holen? Nein.
Nö. Die Unicorns sind Südmeister, aber die werden trotzdem, also für die geht es jetzt um nichts mehr bis Mitte September, das stimmt schon. Aber eben, die werden halt nicht komplett auf Leerlauf schalten, die werden halt vielleicht ein bisschen früher die Backups durchwechseln, als sie es normal tun würden. Aber die werden trotzdem schauen, dass sie die Spiele gewinnen. Von daher, wenn sie halt statt nach dem dritten Quarter zur Halbzeit die Backups einwechseln, wenn Stuttgart bis dahin ein bisschen unter die Räder gekommen ist, dann also die Unicorns haben ja letzte Woche gegen Ingolstadt, glaube ich, im zweiten Quarter 35 Punkte gemacht. 30. Aber trotzdem 30 Punkte in einem Quarter ist schon übel. Die werden schon schauen, dass sie dann die Unicorns werden schauen, dass sie schnell hoch in Führung sind und dann die Backups einwechseln können und die Stuttgarter werden halt schauen, dass es nicht zum großen Desaster wird. Das Hinspiel ging ja überraschend knapp aus mit 28-19. Mhm. 28-19, stimmt. Hab mich gerade selbst kurz verwirrt. Also 28-19, nur ich habe das Gefühl, das kriegen die nicht zweimal auf dem Rasen. Von daher dürfte man davon ausgehen, dass das diesmal ein bisschen deutlicher wird. Für die Scorpions, ja gut, wenn sie punkten würden in Hall, wären sie natürlich wahrscheinlich alle Abstiegssorgen los. Gerade weil von den Saarland Hurricanes nichts mehr kommt, aber beim Restprogramm der Scorpions gegen die Haller dann, also in Hall, in Ingolstadt und dann zu Hause gegen die Saarland Hurricanes muss auch da der Fokus wahrscheinlich ganz klar bei den Saarland Hurricanes liegen.
Was kriegen denn die Ingolstadt Jukes in Frankfurt auf den Rasen? Letzte Woche, du hattest es gesagt, zu Hause gegen die Schwäbisch Hall Unicorns gespielt, da eben dann im zweiten Viertel plötzlich, als die Haller aufs Gaspedal gedrückt haben, komplett abgehängt worden. Ähnliches jetzt gegen Frankfurt?
Sie hatten zumindest eine gute Laufverteidigung, hängt natürlich vom Personal ab, das dann da ist in Frankfurt. Das war ja, also im Hinspiel war es ja bis ins dritte Quarter eng. Allerdings spielte dann noch Rick Webster, der Quarterback der Ingolstadt Dukes, der hat sich ja verletzt. Inzwischen wird er vertreten von Keith Hilsen, der hat einen anderen Spielstil, der ist nicht so explosiv vielleicht in der Offense. Das Problem, dass die Ingolstädter haben, ist, sie haben kein Laufspiel. Letzte Woche gegen Hall war das knapp positiv, wenn nicht sogar negativ. Das ist dann natürlich ein Nachteil, wenn du den Ball nur werfen kannst. Letzte Woche gegen Hall, genau, -2 Yards Nettolauf. Das ist schon ein Nachteil, wenn du nur werfen kannst, zumal die Lauf- und Passverteidigung von Frankfurt jetzt nicht so schlecht sind. Das wissen wir ja. Die Frage ist also, was passiert in der Offensive von Frankfurt, wenn die Defense das Ganze im Griff hatte? Im Hinspiel hatte die Offensive lange Zeit Probleme mit der Front 7 von Ingolstadt. Gab viele Tackles von Lost Sacks. Wir werden sehen müssen. Also das waren bisher immer Spiele auf Augenhöhe. Mal sehen, wie die Personalsituation das jetzt verschiebt. Aber jetzt nur mal als Referenz für die Universe Defense. Letzte Woche haben die ja in Saarland gespielt und inzwischen sind die Statistiken gekommen. Am Ende des Tages hatte Saarland netto -10 Yards Rushing und 6 Yards Passing. Das heißt, die Saarländer hatten -4 Yards an Total Offense und dazu noch 5 Strafen für 50 Yards. Das heißt, sie haben gesamt also -50 Yards produziert gegen diese Universe Defense. Das sind Zahlen, das ist sensationell gut. Ja, also selbst wenn man sagen kann, okay, gegen bei den Saarland Hurricanes Quarterback verletzt, amerikanischer Runningback verletzt, ja, aber ich meine, letztes Jahr, was weiß ich, in Mannheim oder so, die hatten ja auch so ihre Problemchen und hatten keine Offense, aber so krass furchtbare Zahlen sind dann nie mehr rausgekommen. Die Frankfurter Defense ist schon, also die, ich habe das Gefühl, weil die Offense nicht so gut ist, hat sich die Defense jetzt gesagt, ja, gewinnen wir halt die Spiele. Und das setzen sie jetzt um. Also es waren ja zwei geblockte Punts. Nee, waren das zwei? Ja, zwei geblockte Punts, glaube ich, und zwei Interception Returns. Also Defense Special Teams bei den Frankfurtern ganz, ganz groß. Und wenn sie nur ein bisschen Offense hätten, dann könnten sie auch ganz Großes erreichen.
Also werden wir mal ab, was da eben noch kommt. Allgäu Comets gegen Marburg Mercenaries. Das kommt auf jeden Fall noch an diesem Spieltag.
Ja, und für die Mercenaries, wenn wir es jetzt mal realistisch betrachten, Das letzte Spiel dieses Jahr, was sie gewinnen können. Weil danach haben sie Frankfurt zu Hause, danach Hall auswärts und danach geht es in den Norden zu einem Playoff-Kandidaten. Also nicht zu einem Playoff-Kandidaten, zu einem Playoff-Team. Also entweder nach Kiel oder nach Dresden oder nach Braunschweig. Also die Konstellation ist ja folgende. Sie qualifizieren sich für die Playoffs, wenn Ingolstadt in Frankfurt verliert. Dann ist Marburg automatisch drin. Und dann ist halt die Frage, Dritter oder Vierter. Für die Comets gilt, alles gewinnen und sie sind Dritter. Auf jeden Fall. Und sie haben letzte Woche schon bewiesen, sie können gut laufen gegen die Marburger. Und eigentlich kann jeder gut laufen gegen die Marburger. Und das Interessante ist, wenn du dir anschaust, gegen wen die Marburger gesweept haben, das sind gegen Stuttgart, Saarland und Ingolstadt, das sind die drei Teams im Süden, die so gar nicht laufen können. Ja, die Allgäuer, die können zwar aus der Runningback-Position nicht laufen, weil die stellen da einfach ihren Import Brandon Cohn hin und haben einen mobilen Quarterback. Das hat schon gereicht, um Marburg in der Laufdefense im Hinspiel auseinanderzunehmen. Jetzt ist halt die Frage, was macht die Offense? Wie sieht's bei den Marburgern aus, wenn die jetzt mal sonntagnachmittags auswärts fahren müssen? Haben die da das komplette Personal an Bord oder nicht? Also die Comets haben jetzt mal Oberwasser und können das jetzt sehr entspannt angehen, haben Heimspiel, haben weiterhin die Möglichkeit zu punkten, hätten danach noch ein Spiel bei den Saarland Hurricanes und eins zu Hause gegen Ingolstadt. Das sind alles machbare Gegner für die Comets in der aktuellen Verfassung. Deshalb bin ich sehr gespannt auf das Spiel und dann schauen wir mal, ob die Marburger sich was gegen den Lauf haben einfallen lassen und wenn sie das getan haben, wie sie dann gegen den Pass aussehen, weil letzte Woche fehlten den Allgäuern ja massig Receiver, wenn da nur 2-3 zurückkommen für das Heimspiel. Dann könnte natürlich dann Cedric Townsend, der einen Bombenarm hat, natürlich sagen, okay, dann laufe ich halt für 50 Jahre weniger und werfe die tiefen Bomben und gucke, was die Marburger damit machen. Ja. Also könnte ein interessantes Spiel werden.
Interessant auch die GFL 2 und da schauen wir jetzt hin. Zunächst mal in den Norden. Gut, Potsdam ist durch, da wird nichts mehr anbrennen. Die empfangen an diesem Wochenende die Bonn Gamecocks. Aber
sie müssen, also wenn sie gewinnen, sind sie dann auch endgültig rechnerisch durch, aber ja, es macht keinen Zweifel mehr, dass sie Meister im Norden werden. Mhm. Aber sie müssen noch diesen einen Sieg holen.
Okay, und wie werden sie ihn gegen Bonn einfahren?
Wahrscheinlich schon eine lange Fahrt von NRW. Die haben ja jetzt Heimspiele. Die haben ja schon alle auseinandergenommen in NRW. Und wenn die alle da von NRW rüberjuckeln müssen nach Potsdam, ist wieder, wenn du auswärts bist, hast du meistens immer weniger Spieler an Bord und von daher wird, und dann halt noch die Busreise in den Knochen und so weiter und so fort. Also für die Royals sollte das eine klare Geschichte werden.
Also da werden sie dann den Meistertitel wohl feiern können. Schauen wir aber in den Abstiegskampf im Norden. Der ist ja noch spannend. Cardinals treffen auf die Paderborn Dolphins und die Rostock Griffins empfangen den Tabellenletzten, die Lübeck Cougars.
Für die Lübeck Cougars gilt am Wochenende vor allen Dingen Verlieren verboten, weil sie sind ganz am Ende der Tabelle mit ihren 3-19 Punkten und haben im Augenblick 4 Punkte Rückstand auf Paderborn. Verlieren sie gegen Rostock, bleiben ihnen 2 Spiele, sie können also maximal 4 Punkte holen und dann sind sie zwar punktgleich mit Paderborn, aber haben den direkten Vergleich verloren, das heißt, sie kommen an Paderborn nicht mehr vorbei. Gilt also, sie müssen absolut gewinnen gegen Rostock und müssen hoffen, dass Essen irgendwie was gegen Paderborn holt, weil sonst hat Paderborn 9 und ist definitiv weg und dann bleibt nur noch Bonn in Reichweite und Bonn hat im Augenblick 5 Punkte Vorsprung, dürfte also selber nichts mehr holen. Wir haben ja eben diskutiert, dass Bonn in Potsdam spielt, also dass es da eher keine Punkte zu holen gibt, aber ob das dann immer so bleiben wird, ist halt die Frage. Also die Lübeck Cougars haben es noch bedingt in der Hand, indem sie sagen, wenn wir alle 3 Spiele gewinnen, dann haben wir eine Chance, da rauszukommen. Aber also was auch klar ist, sobald ein Punktverlust drin ist, ist vorbei. Mhm. Und für Essen Gut, Essen könnte gegen Paderborn gewinnen und sich so ein bisschen Luft verschaffen, dann wären sie einen Punkt hinten dran und das ergibt dann bei zwei Spielen immer noch ein bisschen mehr Optionen als die Position der Lübecker, die dann immer noch vier Punkte hätten. Also für Lübeck sieht es ganz, ganz schlecht aus, zumal so wie sie sich im Augenblick präsentiert haben in den letzten Wochen, ist jetzt auch nicht zwingend davon auszugehen, dass sie in Rostock haushoch gewinnen. Also das kommt danach dazu, wenn du in der ganzen Saison ein Spiel gewonnen hast und ein Spiel unentschieden gespielt hast. Das Hinspiel gegen Rostock haben sie zu Hause vor vier Wochen 14-27 verloren. Ja, das also zu Hause, das war dann schon eine Ansage und dabei ein paar Spiele ganz schlecht ausgesehen. Also das wird schon eine Riesenaufgabe für Lübeck in Rostock zu gewinnen. Und wie gesagt, selbst wenn die das tun, wir sind noch weit davon entfernt, dass sie dann gerettet sind.
Und damit kommen wir zur GFL Süd und ihr hört an meiner Stimme schon, jetzt wird's wieder etwas enger. Die ersten, ja, drei.
Wir haben gleich eine Skype-Panne.
Ravensburg Razorbacks, sie liegen noch vorne in der Tabelle, haben aber gleiche Punktzahl wie die Kirchdorf Wildcats, dahinter ein Punkt zurück die Nürnberg Rams und dann folgen zwei Punkte weiter zurück die Gießen Golden Dragons. Also der erste 13, der vierte 10 Pluspunkte. Und jetzt wird an diesem Wochenende ein bisschen durchgemischt. Da treffen die vier nämlich alle aufeinander. Nürnberg Rams treffen auf die Kirchdorf Wildcats.
Wahrscheinlich spielen sie alle unentschieden.
Wahrscheinlich.
Oder Kirchdorf und Nürnberg spielen unentschieden und Gießen gewinnt.
Ja, dann haben wir sie alle bei 13 nämlich fast. Ne? Gießen dann auf.
Dann 12, haben wir Gießen bei 12, ja. Nürnberg bei 13 und Ravensburg auch und Kirchdorf bei 14. Nee, also Ravensburg scheint ja Auswärtsprobleme zu haben, in Nürnberg verloren, dann zu Hause die Haus hochgeschlagen, also was heißt auch hochgeschlagen, aber doch recht deutlich geschlagen. Jetzt unentschieden in Gießen, ich nehme mal an, es ist auszugehen, dass Gießen jetzt auswärts nicht so stark ist wie zu Hause, von daher will ich jetzt schon von einem Sieg von Ravensburg ausgehen, ja, damit habe ich es wahrscheinlich gejinxt, ja. dieses Tease-Gehen scheint in dieser GFL 2 Süd, also diese Tease-Kraft, der steigt, scheint ja ganz stark zu sein in der GFL 2 Süd. Und Kirchdorf gegen Nürnberg, da bin ich echt gespannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das sind beides Teams, die sehr offensiv unterwegs sind. Also das könnte ein Shootout werden, lassen wir uns überraschen. Aber da jetzt einen Favoriten auszumachen, fällt mir jetzt schon ein bisschen schwer. Ja. Das Hinspiel zwischen beiden hat Nürnberg in Kirchdorf 55-34 gewonnen. Und ich meine, die Spiele von Nürnberg sind jetzt meistens keine Lowscorer. Also jetzt selbst gegen Ravensburg, 46-21 und 41-45, da fallen schon Punkte. Ich bin echt gespannt. Also ich lasse mich da überraschen. Wäre ich in Deutschland, würde ich da wahrscheinlich hinfahren und mir das anschauen, weil ansonsten in der GFL haben wir ja gesagt, sind die Duelle, die da anstehen, nicht so prickelnd. Da wiederum steht was an, was ganz spannend ist. Aber ob wir nach dem Wochenende sagen können, wir haben eine Vorentscheidung, ich fürchte, ich müsste dich dann nochmal vertrösten. Also ich glaube, Weihnachten kommt überraschend, der Meister der GFL 2 Süd auch.
Also, ist doch auch schön. Man muss doch auch was haben, auf was man
aber unten Spannung freuen kann. Könnte ja. Sachsappendüster für Wiesbaden werden, wenn die jetzt in Fürstenfeldbruck gewinnen.
Ja. Verlieren, ja. Denn Wiesbaden 7 Punkte, Fürstenfeldbruck hat 4 Punkte. Da können die nochmal schön aufschließen.
Und Albershausen dazwischen 5 und Wiesbaden spielt noch danach gegen Albershausen. Fürstenfeldbruck spielt gegen Albershausen. Also, mir ist ja logisch, wenn die oben alle gegeneinander spielen, spielen logischerweise die unten auch alle gegeneinander.
So sieht's aus. Also, ja. Eine zwingende Konsequenz und vor allen Dingen auch zwingend konsequent, dass es auch da spannend ist. Also die spannendste GFL 2 aller Zeiten würde
spannend sein. Aber nee, dass es unten eng werden könnte, war schon klar. Ja. Eigentlich zwischen Albershausen und Fürstenfeldbruck, das sind die beiden Aufsteiger, dass sie es schwer haben würden, war klar. Aber dass Wiesbaden da noch reinrutscht durch diese Ami-Geschichte, ist natürlich nochmal das Salz in der Suppe, ja. Aber dass es unten eng zugehen würde, klar, dass es oben sowas sein würde. Ja, also, na bitte sehr. Wobei das Ding ist halt tatsächlich so schwach, wie die Saarland Hurricanes im Augenblick auftreten, würde ich mal sagen, dass, obwohl es keinen deutlichen Favoriten in der GFL 2 Süd gab, und das haben wir schon seit Anfang der Saison gesagt, es gibt keinen, den wir klar auf Platz 8 in der GFL 1 sehen, und es gibt auch keinen, verglichen mit Ingolstadt oder Frankfurt die letzten zwei Jahre, den wir klar auf 1 in der GFL 2 Süd sehen, ja, und das dann vielleicht mal eine ganz interessante Relegation werden könnte. Und das bestätigt sich jetzt, außer dass Saarland die Puste ausgeht und dass derjenige aus der GFL 2, der halt reinkommt in die Relegation, halt bis zum Ende kämpfen musste. Das heißt, der hat dann richtig Schwung.
Also, wir sind gespannt, warten weiter voller Spannung dann auf entsprechende Fingerzeige aus der GFL 2, um weitere Tendenzen ableiten zu können. Vielleicht können wir Montag ein bisschen was sagen, aber vielleicht dann auch erst in der Woche später. Ihr bleibt einfach dran, ihr hört einfach jede Woche rein und irgendwann haben wir die Entscheidung dann. Und dann
Im Augenblick habe ich das Gefühl, der einzige Finger, der uns gezeigt wird, ist der dritte von links und von rechts. Ja?
Ganz genau. Und zwar mit beiden Händen.
Ja, genau.
So sieht's aus. Mal gucken, wer uns dann an diesem Wochenende diesen Finger wieder zeigt. Die GFL auch am Wochenende live bei uns auf meinsportradio.de. Berlin Adler gegen Cologne Crocodiles am Samstag ab 15.45 Uhr live bei uns hier auf dem Sender. Nicola, vielen Dank.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.